Und das ist das, was ich dringend empfehle. Und das gilt für so ziemlich alle Umwelttechnologien. Wir sollen uns nicht ausrechnen, wie viel kostet das als Marktpreis, wie viel Kilogramm Brot bekomme ich dafür, sondern wie viel ist uns unsere Umwelt das wert.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Herzlich willkommen zu Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz, Chefredakteur des Börsianer Grün. Und ich freue mich, heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen zu können. Werner Gruber ist Physiker mit Lehrauftrag an der Universität Wien und einer der bekanntesten und humorvollsten Vermittler von naturwissenschaftlichem Wissen in Österreich. Herr Gruber, herzlich willkommen. Ich freue mich, mit Ihnen heute über die Potenziale der Kernfusion zur Energiegewinnung sprechen zu können.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Ja, jetzt forschen wir schon beinahe 100 Jahre daran, dass wir bei der Kernfusion eben mehr Energie rausbringen, als wir da reinstecken. Sagen Sie, wie weit sind wir da jetzt? Wann werden wir das denn schaffen?
Es ist schon geschaffen worden. Also das ist jetzt, ich weiß, das ist nur nicht in die Medien gelangt. Es ist Folgendes. Es gibt verschiedenste Kernforschungsinstitutionen. Da muss man jetzt, ist nämlich nicht uninteressant, Amerika und Europa verfolgt einen komplett unterschiedlichen Weg. Es waren auch, die Amerikaner haben lange Zeit mit Europa gemeinsam geforscht. Und das, was heute in Amerika in Kernfusionsforschung gemacht wird, und die haben jetzt auch vor kurzem oder vor einem Jahr wieder einen sehr netten Erfolg gehabt, dient aber nicht der Energiewirtschaft, sondern die brauchen ihre Kernfusion, um ihre thermonuklearen Sprengsätze zu normieren und zu justieren. Die werden nämlich alt, die altern. Da muss man gewisse physikalische Kenngrößen herausfinden. Und da ist die Kernfusion ein sehr brauchbares Ding.
Also ein rein militärischer Nutzen, den lassen
wir uns da. Wenn Sie nach Hain fahren, dort steht genau diese Anlage, da wird Ihnen ein Sicherheitsbeamter zur Seite gestellt und sogar, wenn Sie pinkeln gehen, geht der mit.
Aber uns geht es ja eher sozusagen um die Lösung des Energieproblems der Welt.
Ja, wollte ich ja gerade erzählen. Und es ist Folgendes, dass die in Europa wurde das Kernforschungszentrum JET oder Plasmaforschungszentrum JET gegründet. Das war in Birmingham, wie England noch Teil der EU war. Und da hat man so verschiedene Kernfusionsreaktoren gebaut, wobei, muss man sagen, auf einem sehr experimentellen Niveau, wo man einfach sich immer mehr angenähert hat, dass man sagt, wir kommen Q größer 1. Und 1996 hatte man dann einen echten Deuterium-Tritium-Einschuss. Das bedeutet, da ging es jetzt nicht mehr um zu spielen, sondern wirklich zu schauen, was kann die Technik. Und da sind zwei Dinge passiert, leider noch nicht gleichzeitig. Das erste ist, wir hatten kurzfristig einen höheren Output, als wir reingesteckt haben. Das heißt, wir waren eindeutig größer als Q größer 1. Beziehungsweise, ich sage jetzt bewusst dazu, beziehungsweise wir hatten eine stabile Kernfusion. Da haben wir noch mehr Energie reingesteckt, als wir rausgebracht haben. Wir haben sozusagen beide Dinge erreicht, aber halt noch nicht gleichzeitig. Jetzt werden manche sagen, na ja, das ist nur so eine halbe Lösung. Stimmt, aber, ganz großes Aber, diese Anlage, die wir in JET in Birmingham hatten, die ist zu klein für, dass beides gleichzeitig passieren kann. Es ist tatsächlich wichtig, dass das umso größer, umso leichter durst. Und das war jetzt das Problem, also das hat man schon von vornherein gewusst, das wird sie gleichzeitig nicht ausgehen. Was aber gezeigt wurde, ist, dass es kein physikalisches Problem mehr ist, sondern dass es jetzt ein, ich will nicht sagen technisches Problem, es ist in dem Sinne kein technisches Problem mehr, sondern dass es jetzt eigentlich nur noch darum geht, das zu bauen. Nachdem das 1986 gelungen ist, ist am nächsten Tag sind die Wissenschaftler zur EU vorstellig geworden und gesagt, Mission Kernfusion erfüllt, jetzt müssen wir es industrialisieren. Und man hat sich dann binnen relativ kurzer Zeit hat man ein Industriekonsortium gegründet, wo man gesagt hat, so, wer möchte alle mitmachen? Und das haben sie dann ganz interessanterweise sehr, sehr viele Länder, es war auch damals noch die USA dabei, gemeldet von Schweiz, EU, Indien und Pakistan. Man beachte, Indien und Pakistan.
Beide gemeinsam, an einem Strang gezogen.
Gemeinsam, schon getrennt, aber gleichzeitig. Südkorea, Japan, China, Russland. Russland ist übrigens immer nur dabei bei dem Ganzen. Also auch das zeigt schon, da ist was dahinter. Und es entstand dann ein ganz ein großes Länderkonsortium. Es war dann auch ein paar Monate der Streit, soll diese Anlage gebaut werden, zuerst in Japan oder in Europa. Es hat das ein bisschen verzögert, aber man hat sich dann relativ rasch einigen können. Und es sind dann die Amerikaner ausgestiegen, weil sie gesehen haben, für sie hat das militärisch genau keinen Nutzen. Die sind jetzt nicht mehr dabei, aber dafür ist der Rest der Welt, es sind jetzt noch einige südamerikanische Länder dazugekommen. Also ich sage einmal so, die westliche Welt ist dabei, mit Ausnahme von Russland.
Aber darf ich da nachfragen, die USA hat offensichtlich jetzt nicht das Bedürfnis, Energie zu gewinnen? Wieso nicht?
Das müssen Sie den amerikanischen Präsidenten fragen, der ja, soweit ich das informiert wurde, heute in der Nacht schon aus dem Klimaschutzabkommen ausgetreten ist.
So ist es. Prinzipiell kann man aber sagen, es ist eine Form der Energiegewinnung, die erstens CO2-neutral ist. Einmal simpel gefragt, was kostet das eigentlich?
Der Punkt ist jetzt der, wenn wir über kostengünstig reden. Das ist die Frage, kann man so nicht beantworten. Erstens einmal, da gibt es jetzt tatsächlich mehrere Gründe. Das erste, ITER, das ist jetzt genau das, was gebaut wird, das sollte 2026 in Betrieb gehen. Cadarache, das ist jetzt das europäische Kernforschungszentrum. Das liegt zwischen Nizza und Marseille. Und dieser ITER-Kernforschungsreaktor, das ist noch ein Experimentalreaktor. Und zwar, was man hier ausbaut, der ist schon groß. Der hat schon 500 Megawatt Leistung. Also das ist schön, wo man sagt, da wollen wir hin. Das Problem, was wir bei dem ITER haben, ist, und jetzt sind wir, ich habe zuerst ein bisschen erwähnt, Vorsicht, Wissenschaft und Technik. In der Technik geht es jetzt um Skalierbarkeit. Das heißt, wir müssen das größer bauen. Und Technik hat leider ein ganz großes Problem. Das nennen sie Kinderkrankheiten. Jedes Kraftwerk, das auf der Welt gebaut wird, hat Kinderkrankheiten.
Da wir Was wäre das zum Beispiel?
Das können Kleinigkeiten sein, dass man sagt, man hat das Buffet an der falschen Stelle gebaut und die Mitarbeiter müssen quer durchs ganze Haus gehen, was eigentlich bequemer war, wenn man es woanders hinstellt. Das klingt jetzt blöd, das sind so Kleinigkeiten. Oder dass man wirklich sagt, na, die eine, also jetzt ein schönes Beispiel für Kinderkrankheiten, haben wir bei Fukushima gesehen, bau nicht den Dieselgenerator unterhalb unterhalb des Meeresniveaus, weil wenn das überschwappt, weißt du, das sind so diese Kleinigkeiten. Da gibt es sehr viele dieser Kleinigkeiten. Und deswegen baut man jetzt ITER. Und ITER hat die Aufgabe, mit ITER wird noch kein einziges Kilowatt in das Stromnetz gespeist, sondern ITER dient ausschließlich dazu, alle Kinderkrankheiten auszumerzen. Es gibt nur eine zweite wichtige Aufgabe, und das ist jetzt ein bisschen das Thema der Technik. Wir brauchen für einen stabilen, vernünftigen Kernfusionsbeitrag brauchen wir Deuterium und Tritium. Deuterium ist ein Wasserstoffatom mit einem zusätzlichen Neutron, beim Tritium zwei Neutronen. Das große Problem ist, Tritium können Sie nicht irgendwo so schnell kaufen, haben wir nur in sehr geringer Menge auf der Erde, aber die Physik liefert eine Lösung. Tritium lässt sich erbrüten. Erbrüten klingt so hoch dämonisch nah, das ist total harmlos. Sie haben in dieser Fusionsreaktor haben Sie eine Wand, drinnen trennt von außen. Und ich habe zuerst erwähnt, dieses Helium und diese Protonen, die haben eine extrem hohe Geschwindigkeit. Und wenn Sie das ganz geschickt machen und richtig abbremsen und das an einem Wasserstoffgas vorbeileiten, bekommen Sie ganz automatisch Tritium in ausreichender Menge. Das heißt, Sie müssen das, was da aus dem Fusionsreaktor rauskommt, was auch rauskommen soll, müssen Sie richtig abbremsen. Und da gibt es jetzt drei verschiedene Verfahren, drei verschiedene Regierungen, und die werden jetzt ausprobiert. Das ist auch eine der Aufgaben von ITER, wo man sagt, was ist am praktikabelsten, lässt sich am leichtesten wechseln, verschmutzt man den Reaktor nicht und. Da sind dann ein paar hundert Dinge, die wichtig sind. Und das ist jetzt die Aufgabe, die gemacht wird bei ITER, auszuprobieren, was ist praktikabel, was ist nicht praktikabel. Und da gibt es jetzt verschiedenste Dinge und die werden jetzt ausprobiert. Warum probieren wir und warum ist man da so penibel genau? Erstens einmal, es ist ein teurer Spaß. Und der zweite Grund, und das ist nun viel wichtiger, es ist geplant, dass nach ITER dann tatsächlich der Kernreaktor, der Kernfusionsreaktor kommt, der wirklich Strom liefert. Der hat schon einen Namen, DEMO. Und DEMO sollte dann im großen Stil Strom liefern, und damit DEMO möglichst billig wird, ist es Massenfertigung. Das wäre das erste Kraftwerk, das in Massenabfertigung hergestellt wird.
Und kann man sich das vorstellen, der steht dann in jedem Land, also ein Reaktor, oder wie viele Reaktoren braucht man da davon?
Es kommt darauf an, wie viel Strom sie brauchen. Es gibt Länder, die kommen mit weniger Strom aus, es gibt Länder, die brauchen mehr.
Von welchen Einheiten sprechen wir da, wenn wir sagen, wir haben einen so einen Reaktor, ist das so ein Zwentendorf oder was ist der? Was
500 Megawatt.
Mhm. Das ist in etwa wie viel? Können Sie das vielleicht so als Einschätzung geben, wie viele Haushalte könnte man damit versorgen?
Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich bin nicht Energiefachmann, also ich kenne mich schon ein bisschen aus in der Energiepolitik, aber also ich würde mal sagen, das entspricht sicher einem größeren Kohlekraftwerk in der Größenordnung. Also das ist schon was, wo man sagt, da geht schon was weiter. Ich würde mal sagen, das muss man auch, und da muss man dann ein bisschen aufpassen. Vielleicht jetzt noch kurz zu den Kinderkrankheiten, warum das so wichtig ist, das auszutesten. Wenn Sie heute ein Kraftwerk, das können Sie tatsächlich, da gibt es einen Katalog, da gibt es 2, 3 asiatische Hersteller, und Sie sagen, ich möchte ein Kraftwerk, suchen Sie in einem Katalog das aus, und das wird trotzdem noch individuell für Sie angepasst. DEMO wird nicht mehr individuell angepasst, da steht irgendwo ein Wiesen, dann gibt es einen Kanalanschluss, dann gibt es nur einen Wasseranschluss, weil Sie brauchen Kühlwasser, und Sie haben nur Abwasser, und sobald und die grüne Wiese, und dann wird das dort hingestellt. Und damit da keine Probleme entstehen, ist es total wichtig. Und jetzt auf Ihre Frage von zuerst zu kommen, wie teuer ist es? Es ist so, dass der ITER ist noch relativ teuer. Da haben wir im Moment so Kosten in der Größenordnung 12, 13 Milliarden Euro für den Experimentalreaktor. Und das Schöne ist, Experimentalgerätschaften kosten ungefähr 10-mal so viel, als es dann in der Endherstellung ist. Das heißt, DEMO ist im Moment projektiert in der Größenordnung tatsächlich 1,5 Milliarden Euro. Das heißt, wenn allein sagt, wir wollen das haben, legst 1,5 Milliarden Euro plus das Grundstück und du bist schon im Geschäft.
Und quasi skalierbar, also man kann sozusagen die in Masse produzieren, haben Sie vorhin gesagt. Ne?
Das ist jetzt deswegen wird es auch billiger, da das wirklich der Massenproduktion ist. Das ist etwas, was du sagst, das ist wie, ich sage mal vor 20 Jahren den chinesischen Kugelschreiber, billig. Oder genauso sein günstig. Und wenn Sie mich jetzt fragen, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt auf die Frage, ist es eine billige Art oder günstige Art, Strom herzustellen? Ich kann Ihnen im Moment nicht sagen, wie teuer die Kilowattstunde durch ITER sein wird. Das kann Ihnen kein Fachmann sagen. Die Frage ist nur, wie viel ist es uns wert, kein CO2 herzustellen? Das ist nämlich die eigentliche Frage.
Wir haben ja CO2-Preise, muss man sagen. Also es gibt unterschiedliche Börsen, wo CO2, das wird mittlerweile auch schon bei $100 pro Tonne gehandelt. Das variiert so ein bisschen, aber...
Das Problem ist, dass das noch kein realer Preis ist. Das ist noch nicht das, was an Umweltschäden verursacht wird. Das heißt, und das ist das, was ich dringend empfehle, und das gilt für so ziemlich alle Umwelttechnologien, wir sollen uns nicht ausrechnen, wie viel kostet das als Marktpreis, wie viel Kilogramm Brot bekomme ich dafür, sondern wie viel ist uns unsere Umwelt das wert. Und das ist der eigentlich wichtige Punkt, wenngleich ich, und da muss ich auch dazu sagen, bin ich ehrlich und offen davon überzeugt, dass die Kernfusion sicher eins der billigeren Herstellungsverfahren sein wird, wenn ich das jetzt vergleiche mit also auf alle Fälle Kohle und andere. Und vor allem habe ich den ganz großen Vorteil, das Ding ist, ich sage mal, relativ wartungsfrei. Das Einzige, so ehrlich muss man sein, die inneren Wände, wir haben schon kurz über die gesprochen, werden tatsächlich leicht radioaktiv. Die müssen alle 10, 12 Jahre müssen die ersetzt werden. Das sind so Fliesen. Auch das wird bei ITER ausprobiert. Da gibt es 3, 4 verschiedene Roboter, die es dann ganz automatisch machen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn man sagt, es entsteht doch Radioaktivität, nicht relevant. Diese Kacheln werden dann tatsächlich genommen, werden am Parkplatz vor dem Fusionsreaktor im Freien hingelegt. da können sogar dann eben vorbeigehen. Anschleiten sollte man es nicht. Und nach einigen Jahren, das sind ein paar Jahre, hat es schon wieder normale Restaktivität, so wie jedes andere Ding auch. Und kann dann auch wieder eingebaut werden. Weil es entsteht jetzt kein Radio. Es muss nur gewechselt werden, das ist das Einzige, es wird so spröde.
Aber das ist ja, glaube ich, auch so die Frage, wenn Sie jetzt gesagt haben, Kinderkrankheiten, da fragen natürlich auch viele, naja, was gibt es denn da für Gefahren? Jetzt kurz gefragt, was könnte hier passieren? Was ist die größte Gefahr, die bei der Kernfusion entstehen könnte?
Genauso wie bei jedem normalen Kraftwerk, dass es brennt. Ja, Wasserkraftwerk kann auch brennen.
Aber jetzt nicht mit den gleichen Auswirkungen wie ein AKW oder schon?
Wenn ein Wasserkraftwerk, ein Stauwerk brennt, haben sie 50.000 Tote. Es wird immer, Vorsicht, Wasser, wir haben gesehen, was Wasser letzten Herbst verursacht. Und schauen Sie sich mal an Staudammbrüchen, wie viele Menschenleben das kostet. Nein, aber bei einem Kernreaktor, also diese Sorge, dass man sagt, ja, Radioaktivität wird in die Umwelt freigesetzt und so weiter, nein, das haben wir nicht. Es ist im Gegensatz zur Kernspaltung, und jetzt muss ich auch dazu sagen, wenn man sich das so vorstellt, dieses Gas, um das es da eigentlich geht, dieses Wasserstoffgas, aus dem wir dann Helium machen, in diesem Reaktorgefäß, das hat einen Luftdruck, das entspricht fast einem sehr guten Vakuum. Da ist so wenig Material drinnen, da kann gar nichts passieren. Das Einzige, was wirklich passieren könnte, das ist das Einzige, was sozusagen der Worst Case beim Fusionsreaktor, um dieses Gas von den Wänden freizuhalten, sind magnetische Felder da. Und diese magnetischen Felder sind extrem stark. Und für diese extrem starken Magnetfelder braucht es sehr, sehr starke Spulen. Und diese Spulen, die können durchbrennen. Und wenn die durchbrennen, dann passiert was. Aber Vorsicht, weder Radioaktivität wird freigesetzt noch sonst was, als dann eine Spule durchgebrannt, das dann, also wenn du daneben stehst, ist es wahrscheinlich nicht besonders gesund und könnte möglicherweise auch ein, zwei, drei Todesfälle oder Verletzte verursachen. Aber das ist genauso wie in jedem normalen Industriebetrieb, wenn irgendwo was runterfällt oder was durchbrennt. Aber da reden wir von klassischen Industrieunfall.
Klar. Ich frage auch deswegen nach, weil bei einem Investment, ne, sollte man halt auch die Risiken abschätzen. Beim Investment geht es ja auch darum, okay, was ist jetzt sozusagen, was ist ein gescheites Investment? Ne? Jetzt da haben Sie schon angesprochen, wir müssen CO2 reduzieren. Wir wollen es in Österreich bis 2040er Klimaneutralität herstellen, EU-weit bis 2050. Wir haben unsere Pfade dahin. Wir investieren im Moment sehr viel Kapital auch in Erneuerbare, in Photovoltaik, in Windkraft etc. Ja? Sind sich hier Investitionen im Weg, sozusagen das Geld, dass man den einen Euro quasi auch nur einmal ausgeben kann, wenn ich das einmal so formulieren kann? Und wo wäre er besser eingesetzt?
Das muss jeder Investor selber entscheiden, wo er besser eingesetzt ist. Vom Standpunkt der Naturwissenschaft ist es so, dass jetzt sehr viel in Photovoltaik und Windkraft investiert wird. Das große Problem ist, dass sie mit der Photovoltaik und mit dem Windkraft haben sie ein ganz großes Problem. Es sind keine steuerbaren Kraftwerke. Sie brauchen drei Dinge: Spannung, Strom und Frequenz, die sie konstant halten müssen. Tatsächlich wird es im Minutentakt überwacht und wirklich minütlich nachgestellt, dass das eine Konstante ist. So, dafür brauchen Sie aber mit einer Windkraft oder einer Photovoltaikanlage können Sie das nicht. Und Sie haben auch das ganz große Problem, dass die Speichertechnologie noch nicht und wahrscheinlich auch in der Kapazität, die wir brauchen würden, nicht zur Verfügung stellt. Wir haben uns das einmal durchgerechnet. Wenn wir für das Burgenland eine sogenannte Redox-Flow-Batterie, das ist eine sehr umweltfreundliche Batterie, die auch keine seltenen Erden benötigt, die nicht giftig ist. Das Einzige, wenn du das Elektrolyt trinkst, kriegst du Durchfall, aber das kann nicht brennen. Es ist wirklich gutartig. Wenn wir damit für 4 Tage Energieautarkie sorgen würden, für das Burgenland, und das Burgenland ist landwirtschaftlich geprägt und hat keine großartige Industrie, wäre das eine Fläche, und das ist jetzt schon der Batteriespeicher mehrstöckig gerechnet, von größenordnungsweise 31 Quadratkilometer. Wenn man jetzt das umrechnet auf Wien, man möge mir verzeihen, wir müssten Floridsdorf und Donaustadt opfern, um restlich Wien zu betreiben zu können. Was irre alles. So, das ist einmal ein bisschen der Nachteil von Wien und Photovoltaik, was aber bitte nicht bedeutet, dass das schlecht ist. Es ist ja nur sozusagen die Probleme.
Und jetzt, also, wenn ich da gleich mal konkret nachfragen kann, das Fusionskraftwerk könnte man ja gleich direkt ans Netz hängen. Ne? Das wäre ja sozusagen der große Vorteil dabei.
Ne? Und es ist regelbar. Und jetzt hat es natürlich einen ganz großen, also es hat mehrere Vorteile. Es ist ein Regelkraftwerk. Zweitens, ich kann es direkt ans Netz hängen. Und das Dritte, es ist natürlich auch, das soll man nicht unterschätzen, wir hatten vor kurzem in Kärnten die Volksabstimmung, Windkrafträder verschandeln die Umwelt. Ja, ausschauen tun es tatsächlich nicht super, muss man ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt es auch nicht, aber ist halt so. Und für die Hobbyastronomen sowieso ein einziger Graus. Das heißt, ich gehe davon aus, sobald Demo lieferbar ist, mal schauen, ob es bei Amazon geliefert wird oder nicht, sobald Demo sozusagen realistisch, wo man sagt, ja, wir bestellen das und in 2 Jahren wird es fertiggestellt, schlüsselfertig, wird man sicher von der Photovoltaik und von den Windkrafträdern weggehen. Weil es schlicht und einfach, es ist eine Technik, die auch äquivalent viel kosten wird. Also wenn man das jetzt gegenrechnet, ist es da kein großer Preisunterschied. Aber Regelbarkeit, Handhabbarkeit, Usability und so weiter ist es ganz ein großer Vorteil. Und ich gehe auch davon aus, dass, und das ist jetzt eher langfristig gerechnet, dass man dann irgendwann einmal sagen wird, okay, die Windkraftrauen haben wir als Brückenlösung gehabt, aber wisst ihr was, wir haben jetzt ausreichend Fusionsenergie, der Preis ist auch nachlassen, wenn wir gleich nicht 5 bestellt haben, sondern 8 und deswegen bauen wir vielleicht sogar die Windkrafträder wieder zurück, halte ich für eine durchaus realistische Ordnung. Mhm.
Und das könnte dann so eintreten ums Jahr 2050 oder was wäre da das Szenario?
Also ich gehe mal davon aus, dass wir in der Größenordnung 2038, 2040 wird der erste Demo in Europa gebaut, der dann auch wirklich binnen 1-2 Jahren ans Netz gehen wird. Das heißt, ab 2040 haben wir Strom aus der Kernfusion. Da glaube ich sogar schon, dass wir nicht mehr als einen haben, da werden wir schon wahrscheinlich 4, 5, 6 haben, die in Europa stehen. Da ist dann auch noch die Frage, wir haben ja Länderkooperationen, auch die Japaner, Chinesen, Inder, Pakistani und so weiter wollen das auch haben. Und also ich gehe davon aus, größtenteilsweise 2050 wird es dann sozusagen die Energieform sein, die wir im großen Stil verwenden.
Mhm. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie sieht es eigentlich mit der Finanzierung aus? Sind da jetzt in erster Linie öffentliche Gelder drin? Inwiefern sind da schon private Investoren aktiv? Ich habe jetzt von einem Projekt gehört, Marble Fusion, sozusagen ein Spin-off von der Uni TU München, die jetzt, glaube ich, 60 Millionen gefundraised haben. Können Sie da vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie die Investorenlandschaft ausschaut?
Ja, es ist so. ITER ist eine Kooperation von Ländern. Allerdings, es wird nicht Geld bezahlt, sondern Sachleistung. Wir zum Beispiel in Österreich sind natürlich auch beteiligt und wir liefern das Thermometer. Und ein Thermometer für 100 Millionen Grad Celsius, das muss auch was gehen. Das ist auch nicht so, dass du sagst, das war ein Quecksilber-Thermometer, was meine hängt. Das ist unser Beitrag. Die Deutschen liefern zum Beispiel die Magnetfeldspulen. Und so hat jedes Land etwas, was es selber herstellen kann. Und dann, das zahlt dann das eigene Land und sagt, jawohl, wir geben euch Geld, damit ihr für ITER was liefert. Also de facto ist ITER unter Anführungszeichen eine geldfreie Angelegenheit. Was wir jetzt allerdings haben, das ist total spannend, sowohl China als auch Japan haben noch, also private unter Anführungszeichen, Forschungsprojekte zur Kernfusion. Es gibt das Konzept, was wir verfolgen mit ITER, das ist ein klassisches Tokamak-Konzept. Es gibt dann noch das Mendelstein-Konzept, das sind die 2 ganz großen Konzepte, die man fahren kann, die auch sehr gut erforscht sind. Man hat aber in den letzten 20 Jahren, ist die Forschung nicht stehen geblieben und hat auch noch andere Konzepte entwickelt, die jetzt nicht mit Wasserstoff-Helium funktionieren, sondern mit ganz anderen Gasen, die durchaus auch erfolgreich scheinen, wo es allerdings noch nicht so viel Forschung gibt. Aber es ist nicht auszuschließen, und da ist jetzt gerade China und Japan irrsinnig, geben irrsinnig viel Geld dafür aus, ob es denen nicht ein sogenannter Lucky Punch gelingt und die tatsächlich in 2 Monaten oder in einem halben Jahr, sogar vielleicht noch vor ITER, auf einmal etwas hinstellen, wo man sagt, boah, das hätten wir nicht geglaubt. Ich muss gleich dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber ich würde es nicht ausschließen. Und da gibt es tatsächlich private Investoren, wo man sagt, ja, das, da investiere ich Geld, weil das könnte möglicherweise, ich sage aber gleich dazu, Lucky Punch, also mit sehr viel Glück, es ist Glücksrittertum. Kann funktionieren, muss aber nicht, und ich muss ehrlich sagen, also ich würde mein Geld nicht drin investieren. Aber es ist ein bisschen Glück. Und da gibt es jetzt, weil sie sagen Blue Marble, und da gibt es jetzt im Moment, glaube ich, weltweit so an die 10, 15 ernstzunehmende Forschungsprojekte, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur am Papier, sondern wo auch wirklich eine Halle, wo was steht und wo was gebaut wird. Und ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich hätte auch vor einigen Jahren gesagt, private Raumfahrt, heute ist es ein Milliardengeschäft, muss man ganz ehrlich sagen. Und könnte sich durchaus auch die Kernfusion dorthin entwickeln, da sind wir aber sehr langfristig, wo ich sage, naja, also auch wenn jetzt einem dieser Glücksritterprojekte die Kernfusion gelingt, stabil und Q größer 1, also tatsächlich einen energetischen Output größer als Input, heißt das noch nicht, dass das industrietauglich ist, da vergehen dann mindestens 10 Jahre. Mhm.
Ja, super, Herr Gruber. Ich denke, es ist egal, wer jetzt der Erste ist. Wir hoffen, dass wir bald so weit sind, dass wir bald auch eine Marktreife haben, dass wir hier bald CO2 sparen können. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Das Fazit, die grüne Rendite.
Ja, die Kernfusion ist eine sehr vielversprechende Technologie zur Energiegewinnung, die allerdings erst um das Jahr 2050 wirklich Marktreife erlangen dürfte und uns maßgeblich dabei helfen könnte, CO2 einzusparen bei der Energiegewinnung. Das heißt aber auch, dass die Forcierung und der Ausbau von erneuerbaren Energien wie Photovoltaik oder Windkraft bis dahin dringend zu priorisieren sein werden.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.